Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Der Kampf gegen häusliche Gewalt in Frankreich, die menschenunwürdigen Verhältnisse in Gefängnissen in Russland und die Ehrung des Erdogan-Kritikers Ahmet Altan in Deutschland. Das sind die Themen an diesem Montag in Europa heute. Es ist gerade einmal 10 Tage her, da hat die französische Justizministerin im Fernsehen einen politischen Offenbarungseid geleistet, als sie auf die im Land grassierende Gewalt gegen Frauen angesprochen wurde. Wir sind der Situation nicht gewachsen, erklärte Nicole Belloubet. Unser System, so die Ministerin, schafft es nicht, diese Frauen zu schützen. Das ist ein Drama und wir müssen alles tun, um dies zu ändern.
Nous ne sommes pas à la hauteur de ce type de situation. Notre système ne fonctionne pas pour protéger ces femmes et que c'est un drame et que nous devons donc tout faire pour améliorer la situation.
Die französische Justizministerin Nicole Belloubet vor wenigen Tagen. Sie reagierte damit auf einen Fall im Elsass, wo eine Frau von ihrem Partner in Anwesenheit der Tochter getötet wurde. Einer von vielen Fällen in diesem Jahr und so steigt der Druck auf die Regierung. An diesem Wochenende gingen in ganz Frankreich zehntausende Frauen auf die Straße, um für einen besseren Schutz zu demonstrieren. In Paris bin ich jetzt verbunden mit Deutschlandfunk-Korrespondent Jürgen König. Herr König, wie groß und wie akut ist dieses Problem in Frankreich?
Ja, wenn man Madame Belloubet, wie Sie es eben gespielt haben, hört, dann sieht man, es ist ein immenses Problem. In diesem Jahr wurden in Frankreich nach offiziellen Angaben schon 116 Frauen von ihrem Ehemann oder Lebenspartner getötet. Aktivistinnen gehen von 137 getöteten Frauen aus. Die offizielle Zahl der Todesopfer des letzten Jahres liegt bei 121. Darüber hinaus wurden 2018 rund 200.000 Fälle ehelicher Gewalt registriert. Die Dunkelziffer wird vermutlich darüber liegen. Das Problem ist auch deshalb so gravierend, weil die Politik, das hat jetzt im Herbst sogar der Europarat offiziell gerügt, er hat gesagt, die Politik habe, Zitat, die Besonderheit der Gewalt gegen Frauen ganz offensichtlich noch nicht vollständig erkannt. Konkret heißt das, es fehlt unter anderem an Notfallzentren für Opfer von Vergewaltigung und sexueller Gewalt. Es fehlt entsprechend an medizinischen Untersuchungen, an Beratung, an psychologischem und seelischem Beistand.
Welche Resonanz hatten die Massendemonstrationen in Frankreich an diesem Wochenende?
Also das waren in der Tat Demonstrationen von bedrückender Wucht, so wurde das hier empfunden. An die 70 Organisationen, Parteien, Gewerkschaften, Verbände hatten zu Protestmärschen aufgerufen. Rund 150.000 Menschen kamen, etwa ein Drittel davon in Paris. Gefordert wurde auch hier ein grundlegendes Umdenken des Staates, also dass man dieses Problem endlich wirklich ernst nimmt. Das heißt zuallererst mehr Geld, mindestens 1 Milliarde Euro wurde gefordert, eben für die schon genannten Notfallzentren, aber auch für mehr Fachpersonal auf den Polizeiwachen, für mehr Schutzunterkünfte für gefährdete Frauen, für aufklärende, vorbeugende Kurse an Schulen. Und gefordert wurden auch, und darüber wird jetzt hier viel diskutiert, auch die Zeitungskommentare sind voll davon, gefordert wurden auch Änderungen in der Rechtsprechung. Bisher können in Frankreich Vergewaltigungen relativ einfach juristisch auch als sexuelle Übergriffe eingeordnet werden, was die Schwere des Verbrechens natürlich deutlich reduziert. Und das geteilte Sorgerecht ist für gewalttätige Familienväter häufig ein Mittel, um die Kontrolle über Frauen und Kinder zu behalten, über Frauen und Kinder. Entsprechend so die Forderung, müsse die Rechtslage beim Zugangs- und Sorgerecht eindeutig zugunsten von Frauen, die Opfer von Gewalt in der Partnerschaft wurden, verbessert werden.
Nun ist das Thema nicht neu. Sie haben die Zahlen genannt. Sie sind seit Jahren dramatisch. Schon im Sommer hatte die Gleichstellungsministerin einen runden Tisch angekündigt. Was ist daraus geworden?
Also zunächst Marlène Schiappa, diese Ministerin, hatte im Sommer sogar von Generalständen gesprochen, die sie einberufen werde, benannt nach diesen historischen Generalständen, die 1789 mit zur Französischen Revolution führten. So hieß das dann auch offiziell, Generalstände gegen die Gewalt in der Ehe. Also Marlène Schiappa will das Thema wirklich groß angehen. Man hat Arbeitsgruppen eingesetzt, um bis Ende November, sprich heute, Maßnahmen zu erarbeiten. Anfang September stellte dann schon Premierminister Edouard Philippe 5 Millionen Euro in Aussicht, um 750 Wohnhäuser für bedrohte Frauen und Kinder einzurichten, jeweils dann mit einem Bleiberecht bis zu einem Jahr, bis also das Rechtsverfahren gegen gewalttätige Partner abgeschlossen ist. Außerdem soll es möglich werden, dass Täter schon vor einer Verurteilung, teilweise schon nach der ersten Gerichtsklage, mit elektronischen Fußfesseln versehen werden. Jetzt am Wochenende wurden zwei weitere Maßnahmen bekannt gegeben. Das gemeinsame Sorgerecht soll nun tatsächlich im Falle von Gewalt in der Ehe aufgehoben werden können. Und eine Notfallrufnummer wird eingerichtet, die dann rund um die Uhr besetzt sein wird. Das wird sich allerdings noch mindestens ein Jahr hinziehen, bis das technisch und vor allem juristisch umgesetzt werden kann. Weitere Maßnahmen, dann ein ganzes Paket wurde angekündigt. Das wird der Premierminister Philippe heute Vormittag hier bekannt geben.
Rund 150.000 Menschen, Sie haben es gesagt, waren am Wochenende auf der Straße. Ist das eine Bewegung, die für den Präsidenten politisch zu einer Gefahr werden könnte?
Vielleicht. Ich meine, der Kandidat Macron hatte im Wahlkampf 2017 die Gleichheit und das, wie er es nannte, gegenseitige zivilisierte Auskommen von Mann und Frau. Das hatte er zur Grande Cause, also zu einem zentralen Thema erklärt. Daran gemessen ist vergleichsweise wenig wirklich passiert, also gesetzgeberisch. Jetzt nach den Kundgebungen am Samstag twitterte Präsident Macron, er unterstütze jede Frau, die sexistische oder sexuelle Gewalt erfahren habe. Die Regierung und die ganze Nation sollten in der großen Sache mobilisiert bleiben. Also er nimmt sich der Sache schon ausdrücklich nochmal an. Ob das reicht, wird man sehen. Aber ich glaube, zur ganz großen Gefahr werden Bewegungen wie Nutut zum Beispiel für Macron nicht, einfach weil andere Bewegungen im Moment noch wirkungsvoller sind. Allen voran die Gelbwesten, aber auch die wieder sehr viel besser aufgestellten Gewerkschaften, die dabei sind, eine große Front gegen Macrons Pläne einer Rentenreform auf die Beine zu stellen. Für den 5. Dezember wird zum Generalstreik aufgerufen. Also das sind die großen Gefahren für Macron im Moment.
Frankreich will Frauen besser vor Gewalt schützen. Das waren Einschätzungen von unserem Korrespondenten Jürgen König in Paris. Besten Dank. Und zum heutigen Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen gibt es auch neue Zahlen aus Deutschland. Demnach wurden 2018 122 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner in Deutschland getötet. Die Resozialisierung gehört zu den wichtigsten Säulen beim Strafvollzug in Deutschland. In Russland ist das anders. Hier dreht sich fast alles um die Bestrafung der Häftlinge, auch wenn die Zeiten der Gulag-Lager vorbei sind. Heute heißen sie Besserungskolonien. Doch die Kritik unabhängiger Beobachter ist vernichtend. Folter, Schikanen, Drill, Erpressung, schlechte Ernährung und mangelnde medizinische Versorgung. Die Liste der Kritik ist lang. Regelmäßig rügt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Verstöße gegen genau diese, gegen die Menschenrechte. In dieser Woche wollen wir in mehreren Reportagen Einblicke in den Strafvollzug in Russland gewinnen. Weil unsere Reporterin Gesine Dornblüt der Besuch einer Haftanstalt von den Behörden nicht genehmigt wurde, berichten in unserem Auftaktbeitrag Gefangene selbst aus der Haft via Telefon.
Ivan geht sofort ans Telefon.
Hallo.
Er sitzt in einem Untersuchungsgefängnis in Zentralrussland. Ivan ist nicht sein richtiger Name. Seine Identität soll anonym bleiben, denn der Besitz von Mobiltelefonen ist Gefangenen verboten. Doch in russischen Haftanstalten ist es wie überall in Russland. Die Gesetze sind streng, trotzdem ist fast alles möglich. Ein Telefon in den Händen eines Häftlings ist für einen Wärter Gold wert. Er kann es dem Insassen jederzeit abnehmen und für die Herausgabe Schmiergeld verlangen. Deshalb schauen viele Aufseher weg. Ivan erzählt, er sitze mit drei anderen Häftlingen in einer Zelle. Ein Tisch, zwei Bänke, zwei Doppelstockbetten, ein Waschbecken mit kaltem Wasser.
Das Gebäude ist sehr baufällig. Die Fußböden knarren, alles ist durchlöchert.
Das Klo sei ein einfacher Kasten mit einem Loch.
In den Zellen hier gibt es Ratten. Nebenan ist eine Ratte unter dem Boden verreckt. Da hängt ein schrecklicher Gestank in der Luft. Die Leute werden trotzdem nicht verlegt. Der Geruch ist unerträglich. Zum Waschen gehen wir hier einmal die Woche in die Banja. Hofgang ist selten. In den zwei Wochen, die ich hier bin, waren wir nur zweimal draußen.
Sie bekämen nicht einmal Bettlaken gestellt, erzählt Ivan.
чесоткой болеет, то есть, ну, ему никаких медицинских услуг вообще не оказывают.
Даже не бил, einer hier hat die Krätze. Er ist schon 4 Monate hier und wird ärztlich nicht versorgt, nicht mal mit einem Desinfektionsmittel. Wir haben einen Antrag auf einen Arztbesuch geschrieben, aber nichts passiert. Sie beachten das nicht.
Die schlechte medizinische Versorgung zählt zu den größten Problemen im russischen Strafvollzug. In einer Besserungskolonie in Zentralrussland geht ein weiterer Häftling ans Telefon. Nennen wir ihn Juri. Er sagt, er sitze in einem Trakt mit mehreren Dutzend Mitgefangenen. Juri berichtet vom schlechten Häftlingsessen. Das könne krank machen. Er lasse das Frühstück meist aus.
Es gibt sowieso nur einen schlechten Brei. Zum Mittag gehe ich auch nicht gern. Da gibt es meist Sauerkraut. Das wird mit getrockneten Kartoffeln zu einer Suppe aufgekocht.
Im fernen Osten Russlands sitzt Andrei, gleichfalls ein Pseudonym. Was gab's zum Frühstück?
Immer Kohl.
Viele Häftlinge bekommen Essenspakete von Verwandten oder Freunden. Oder sie versorgen sich im Laden der Anstalt. Jeder hat ein eigenes Konto, auf das wird auch ihr Lohn überwiesen, sofern sie arbeiten. In den meisten Kolonien gibt es Werkstätten, Industrie- oder Handwerksbetriebe. Die Arbeit dort ist freiwillig. Er gehe jeden Tag in die Näherei, erzählt Juri. Denn dort gäbe es, anders als im Trakt, warmes Wasser. Der Lohn sei nicht der eigentliche Grund zu arbeiten.
Ich bekomme umgerechnet 10 Dollar im Monat, manchmal 5, manchmal. Ein großer Teil wird einbehalten für Kost- und Betriebskosten. Ich habe mich deshalb bei der Staatsanwaltschaft beschwert, denn was sollen das für Betriebskosten sein? Unser Trakt wird nicht beheizt und es gibt auch kein heißes Wasser.
Andrei geht deshalb in seinem Lager im fernen Osten gar nicht erst zur Arbeit.
Zu viel der Mühe. Es gibt ja doch nur Ärger. Sie zahlen wenig oder gar nicht.
Lieber bleibe er im Trakt und schreibe an seiner Klage, erzählt er. Ein Gericht hat ihn zu fast 20 Jahren Haft verurteilt. Zu Unrecht, sagt Andrei. Es gebe Menschen, die seine Unschuld bezeugen könnten, doch das Gericht habe sie nicht mal angehört.
Die Gerichte arbeiten sehr bösartig. Die Richter sind hier nahezu gottgleich. Sie lochen alle ein, wenn sie nur den kleinsten Anlass sehen.
Russische Menschenrechtler nennen eine Faustformel. Ein Drittel der Gefangenen in Russland sitze unschuldig ein. Ein Drittel aufgrund unangemessener Urteile, ein Drittel sei schuldig. Je weiter von Moskau entfernt, desto schlimmer seien die Zustände, meint Andrei aus dem fernen Osten.
Die setzen dich in die Strafzelle, auch wenn du gar nichts getan hast. Nur damit die Bilanz gut aussieht. Denn einer muss ja in der Strafzelle sitzen. Es ist ein Staat im Staat.
Sich zu beschweren führe zu nichts, sagt Andrei.
Hier wäscht eine Hand die andere. Es ändert sich sowieso nichts. Es ist so niederträchtig.
Immerhin sei die Solidarität der Häftlinge untereinander groß, berichtet Ivan aus seiner Viererzelle im Untersuchungsgefängnis.
Wir kommen gut miteinander aus. Wir reden miteinander, unterstützen uns gegenseitig. Anders überlebst du hier nicht.
Der harte Alltag in russischen Gefängnissen, das war eine Reportage von Gesine Dornblüt. Morgen geht es dann um eine Organisation, die für mehr Transparenz im russischen Strafvollzug kämpft. Es herrscht mal wieder eine gewisse Sprach- und Verständnislosigkeit zwischen Berlin und Ankara. Jüngster Anlass ist das Schicksal eines Kontaktanwaltes der deutschen Botschaft, der seit fast 3 Monaten in der Türkei im Gefängnis sitzt. Der deutsche Außenminister Heiko Maas nach einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen.
Letztlich ist das ein Fall, der bedauerlicherweise wie viel zu viele andere Fälle in der Türkei für uns nicht nachvollziehbar ist. Und deshalb werden wir mit den Verantwortlichen in der Türkei dazu auch im Gespräch bleiben.
Außenminister Heiko Maas über eine Haft, die aus deutscher Sicht politisch motiviert sein könnte. Und die kann, wie die Erfahrung zeigt, lange dauern. Mehr als 3 Jahre sind es zum Beispiel beim Schriftsteller und Journalisten Ahmed Altan, der mit seinem Bruder nach dem gescheiterten Putschversuch verhaftet wurde. Anfang November wurde der Erdogan-Kritiker freigelassen, um dann 8 Tage später erneut verhaftet zu werden. Auch an diesen Fall wird in Deutschland immer wieder erinnert. Heute zum Beispiel in München. Dort wird Altan in Abwesenheit mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet. Karin Senz stellt die prominente Familie vor.
Wird das Gefängnis vom Vater zum Sohn vererbt, hat ein französischer Journalist in einem Artikel über die Altan-Brüder mal gefragt. Denn schon der Vater der beiden saß 2,5 Jahre im Gefängnis, erzählt Mehmet Altan.
Auch mein Vater hatte schon Prozesse am Hals, und zwar rund 300. Bei ihm war es, weil er Linker war. Hierzulande hört der Druck auf Denker, auf Schriftsteller und Zeichner nie auf.
Das ist fast 50 Jahre her. Jetzt geht es den Söhnen genauso. Mehmet Altan ist der Jüngere von beiden. Er war 2,5 Jahre wegen Terrorvorwürfen im Gefängnis. Ein Gericht sprach ihn schließlich frei. Ahmed verurteilte es dagegen zu 10,5 Jahren. Er sitzt inzwischen seit mehr als 3 Jahren. Anfang Oktober war die Freude groß. Ahmed Altan kam unter Auflagen frei. Sein Bruder holte ihn zusammen mit Freunden am Gefängnis ab.
Ich habe mich so gefreut, ihn draußen zu sehen. Das war, als würde ich irgendwo in den Alpen stehen und frische Luft zum Leben einatmen.
Die Freude hielt nicht lange. Nach nur einer Woche holte die Polizei Ahmed Altan wieder ab. Er ist wieder im Gefängnis, wegen Fluchtgefahr, heißt es. Die beiden Brüder sind eng, auch Mehmet Altan schreibt. Aber er ist vor allem Ökonomieprofessor, lehrte lange an einer Istanbuler Universität. Beide gehören zur intellektuellen Szene der Türkei. Ahmed Altan gilt als einer der wichtigsten Schriftsteller des Landes. Mehmet schätzt an seinem großen Bruder.
Dass für ihn das Schreiben das Heiligste ist. In einem Buch, das auch in Deutschland erschienen ist, beschreibt er, dass er fühlt, dass er am Leben ist, wenn er schreibt, und wie ihn das beruhigt, wie er sich von allem Übel heilt. Er ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie ein Mensch sein Leben dem Schreiben opfert.
Die beiden sind stark durch den Vater geprägt. Auch er war ein berühmter Journalist in der Türkei. Mehmet Altan erinnert sich noch gut, dass sie als Kinder oft durch das Klappern der Schreibmaschine wach wurden. Da tippte der Vater die Schlagzeilen für den nächsten Tag. In ihrem Elternhaus gab es mehrere tausend Bücher. Der Vater erzog sie zu kritischen Geistern, was Ahmed Altan zum Verhängnis wurde. Er schaffte sich dadurch Gegner in der Türkei. Immer wieder tauchte das Gerücht auf, er sei Anhänger des türkischen Predigers Fethullah Gülen, den Präsident Erdogan für den Putschversuch 2016 verantwortlich macht. Die Türkei-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung Christiane Schlötzer sagt dazu:
Ich halte ihn nicht für einen religiösen Menschen, das sagt er ja auch. Und er war eine Zeit lang Chefredakteur der Zeitung Taraf, der später Nähe zu Gülen unterstellt wurde. Aber er ist dort 2012 schon ausgeschieden, im Dezember 2012, also lange vor dem Putschversuch. Ich bin sicher, dass er mit dem Putschversuch nichts zu tun hatte.
Aber genau dafür wurde er verurteilt. Er soll in einer Fernsehsendung direkt vor der Putschnacht unterschwellige Botschaften verbreitet haben.
Der Richter in dem Prozess gegen Ahmed Altan, in dem ersten Prozess, hat gesagt, ach, hätten Sie doch weiter Romane geschrieben. So in dem Sinn, dann hätte ich Sie nicht verurteilen müssen.
Christiane Schlötzer wird bei der Verleihung des Geschwister-Scholl-Preises in München die Laudatio auf Ahmed Altan halten. Ein Preis, über den sich auch sein Bruder Mehmet freut.
Ich weiß, wie bedeutend dieser Preis in Deutschland ist, dieser Courage-Preis, und dass diese Geschwister zu Symbolen gegen Faschismus wurden und für Mut, Freiheit und Widerstand. Ja, durch ein sehr tragisches Ereignis, was mich traurig macht. Mich freut aber, dass gerade dieser Preis jetzt an Ahmed geht.
Ein prominenter Erdogan-Kritiker erhält heute in München in Abwesenheit den Geschwister-Scholl-Preis. Karin Senz stellte Ahmed Altan vor. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.